ARD. Roboter auf der einen Seite, Gefühlsmensch auf der anderen Seite. In der Bundesregierung scheint beides vertreten zu sein. Kanzler Merz bricht in einer Rede bei der Erinnerung an den Holocaust in Tränen aus. Wirtschaftsministerin Reiche dagegen wird roboterhaftes Sprechen vorgeworfen. Wie viel Gefühl ist möglich und auch nötig in der Politik? Und was wird aus der deutschen Energiewende? Katharina Reiche hat Kurskorrekturen angekündigt. Klimaschutzorganisationen wie Fridays for Future werfen ihr Sabotage vor. Ihr seid beim Berlin Code. Mein Name ist Sally Kaya. Ich vertrete heute Linda Zervakis. Wir zeichnen diese Folge am Freitagvormittag auf und schauen ein bisschen hinter die Kulissen. Heute mit dabei die beiden ARD-Hauptstadtkorrespondenten Kerstin Palzer, spezialisiert auf CDU und CSU. Du hast also den Kanzler fest im Blick. Hallo Kerstin.
Hallo.
Und Martin Polanski ist auch dabei, spezialisiert auf Wirtschaft und Energie. Hallo.
Schönen guten Tag.
Lasst uns starten mit dem weinenden Kanzler. Für alle, die das nicht gesehen oder gehört haben, hier ein kurzer Höreindruck. Da wendet sich Friedrich Merz bei der Wiedereröffnung einer Synagoge in München in seiner Rede direkt an Rachel Salamander, eine Tochter von Holocaust-Überlebenden, die die Restaurierung der Synagoge vorangetrieben hat.
Sie haben in einem Ihrer Bücher geschrieben, dass Sie als Kind immer wieder diese eine Frage stellten: ob denn den Juden niemand geholfen habe. Ohne ein Festhalten an der Hoffnung auf eine positive Antwort, so schreiben Sie weiter, ohne ein Festhalten an der naiven Hilfserwartung des Kindes, wären wir doch als Menschen verloren. Auch heute noch müssen wir das Entsetzen darüber zulassen, dass die allermeisten eben nicht geholfen haben.
Lasst uns nochmal auf den Hintergrund gucken, Kerstin. Worum ging es da in der Synagoge?
Also es war die Wiedereröffnung nach einer umfassenden Renovierung. Und es war eben die jüdische Gemeinde dort in München. Und Rachel Salamander war diejenige, die das wirklich in vielen Jahren durchgesetzt hat und initiiert hat und ganz viel Geld gesammelt hat, damit es diese Synagoge eben jetzt wieder gibt. Und das war die Eröffnungsfeier. Und Friedrich Merz war eben als Gastredner da. Und Rachel Salamander hatte vorher halt so auch beschrieben, wie sie als Kind in der Nachkriegszeit diese Synagoge noch so erlebt hat, als Gemeindezentrum, was sie da so als Kind erlebt hat. Und dann war er eben der erste Redner und dann ist er eben so emotional geworden, wie man tatsächlich Kanzlerinnen und Kanzler eher selten erlebt.
Ich habe das vor allem bei ihm ehrlich gesagt überhaupt gar nicht erwartet, aber das waren schon echte Emotionen, ne? Das konnte man schon deutlich spüren, oder was sagt ihr?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass das echte Emotionen war. Da hat keiner irgendwas vorgespielt oder so. Man, finde ich, man merkt das auch, also wie ihm wirklich auch so die Stimme wegbricht. Mhm. Er schließt auch kurz die Augen, konzentriert sich, kriegt es aber eben nicht hin. Und es ist ja auch dieser Effekt, es ist ja auch kein schöner Moment wahrscheinlich in dem Moment für ihn, weil es ist so ein Kontrollverlust.
Voll.
Und seine Stimme kippt, wird auch so hoch. Also das will man ja normalerweise als Profi in der Öffentlichkeit nicht, dass einem das passiert. Es ist ihm geschehen, weil ich glaube, er in dem Moment sich auch in die Position des Kindes versetzt hat, also in Rachel Salamander als Kind, die eben gefragt hat, warum hat niemand den Juden geholfen? Und dieses Entsetzen, darüber spricht er ja danach auch, dieses Entsetzen, dass eben nur ganz, ganz wenige den Juden geholfen hat. Ich glaube, das catcht ihn dann in dem Moment so. Und deswegen kämpft er mit den Tränen. Ja, das ist echt gewesen.
Zu viel Tränen zu nah am Wasser gebaut, Martin? Was würdest du sagen?
Ich würde erstmal auch sagen, das war echt absolut authentisch. Es war nichts Gespieltes. Da haben ihn die Tränen einfach überwältigt. Ich finde schon auch erwähnenswert, in welchem Kontext das passiert ist, dass es eben um Kinder ging, um den Holocaust. Dass das bei aller Echtheit am Ende auch im deutschen Bundeskanzler nicht schlecht zu Gesicht steht, wenn ihm das passiert. In anderen Szenen, in anderen Kontexten wäre das, glaube ich, auch anders nochmal interpretiert worden. Also ein Bundeskanzler, der ja bislang auch so diesen Ruf hatte, Mr. BlackRock, ein knallharter Wirtschaftstyp, der ja auch bekannt ist für scharfe Reden und so weiter, wenn der plötzlich dann dieses Bild zeigt, was für viele vielleicht überraschend kam, dann verzeiht man ihm das mit, denke ich, schon in so einer Situation. In anderen würde man ihm das vielleicht weniger verzeihen. Und ich bin mir auch relativ sicher, wenn er jetzt alle 2 Monate in Tränen ausbricht, dann hat er ein Problem.
Ja, es war aber nicht das erste Mal, ne? Also er hat schon mal bei einer Rede bei der Jungen Union, das war, glaube ich, 2023, ist er auch schon mal sozusagen in Tränen ausgebrochen. Und da ging es um den Angriff der Hamas auf die Juden in Israel. Und da war auch so eine Situation, wo er mit den Tränen gekämpft hat. Also dieses Thema des jüdischen Lebens und der Gefahr für Jüdinnen und Juden, das scheint wirklich etwas zu sein, was ihn emotional wirklich triggert.
Aber hat er da einen persönlichen Hintergrund? Hat er jüdische Wurzeln?
Nee, er hat keinen persönlichen Hintergrund. Aber ich glaube, es ist ein Ausdruck auch, dass ihm die Shoah und das Leid, was eben auch die Deutschen dem jüdischen Volk zugefügt haben, dass ihm das wirklich unter die Haut geht, dass er diese Bestürzung über das, was damals hier möglich war in Deutschland, in seinem Land, dass er darüber einfach auch nicht hinwegkommt und immer wieder daran verzweifelt. Das finde ich authentisch, das ist eben auch abseits irgendwelcher Floskeln, wo ich aber Martin zustimme, ist, dass natürlich auch Jüdinnen und Juden jetzt darauf hinweisen, ja, wir nehmen ihm ab, dass ihn das berührt, dass ihm das ein wichtiges Thema ist, aber er muss jetzt als Kanzler von Deutschland dafür sorgen, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland sicher leben können. Und da fordern die Jüdinnen und Juden in Deutschland natürlich jetzt, Tränen allein reichen nicht, sondern jetzt muss auch was für unsere Sicherheit hier in Deutschland getan werden.
Das war schon aber auch eine Zäsur, oder? Das ist vorher noch nicht passiert, dass ein Kanzler, Kanzlerin geweint hat.
Es gab das nicht oft, aber bei Helmut Kohl zum Beispiel, früherer Bundeskanzler, 16 Jahre an der Macht, die Verkörperung des Machtmenschen im Grunde genommen, gab es auch immer mal wieder Situationen, wo er mindestens Tränen in den Augen hatte. Oft wegen der Selbstrührung, wenn man so will, aber oft auch letztendlich wegen großer historischer Momente. Also es galt als jemand, der durchaus neben diesem Machtbild, das er ausgestrahlt hat, auch Emotionalität hatte. Mir fällt aber auch ein Kanzlerkandidat 2013 von der SPD, Per Steinbrück, der im Wahlkampf dann auf einem SPD-Konvent in Tränen ausbrach, weil er gefragt wurde, aufgrund der schlechten Umfragewerte, warum tun Sie sich das denn an? Und da verlor der auch völlig die Kontrolle. Und da, glaube ich, hatte das dann auch wiederum negative Konsequenzen. Also die Frage ist ja immer auch, wie wird das dann interpretiert? Und jemand, der in einer Situation der Schwäche und dem Eingeständnis der Schwäche, letztendlich war das ja nichts anderes, es läuft schlecht für uns und ich kann mich ja nicht mehr an mich halten, im Grunde genommen. Er hat sich dann relativ schnell wieder im Griff gehabt. Hat das, glaube ich, nicht auf sein Konto eingezahlt. Und insofern sind Tränen, glaube ich, durchaus mal möglich. In bestimmten Situationen sagt man vielleicht sogar, da sagen viele, ja, das berührt mich auch. In anderen Situationen, glaube ich, kann man sich Tränen möglicherweise nicht so leisten. Und in der Politik muss man, glaube ich, sowieso sehr, sehr, sehr dosiert mit seinen Emotionen umgehen, weil das einfach wirklich ein brutal hartes Geschäft ist. Und wer permanent Schwäche zeigt, ich glaube, der ist da auch letztendlich nicht lange unterwegs.
Also es gab das immer schon mal, dass Kanzlerinnen oder Kanzler mit den Tränen gekämpft haben. Allerdings sage ich jetzt mal ein bisschen böse, die haben vor allem über sich selber geweint. Also die waren so ergriffen, zum Beispiel eben auch Angela Merkel oder auch Gerhard Schröder, immer als sie dann nicht mehr im Amt waren, also bei diesem Festakt, wenn sie quasi verabschiedet worden sind. Und dann haben sie mit den Tränen gekämpft, aber dann haben sie ja quasi um sich selber geweint. Und das ist, finde ich, jetzt schon ein Unterschied. Friedrich Merz, der weint eben in dieser Situation nicht um sich, sondern tatsächlich um Menschen, um Kinder, denen ein entsetzliches Leid zugefügt worden ist.
Und glaubt ihr, dass das so einen neuen Ton in der Politik bringt? Was ich sehr gut fände übrigens. Also für mich wird der Kanzler, je länger er Kanzler ist, immer so ein bisschen weicher. Damit auch für mich sympathischer. Da spreche ich jetzt nur für mich. Also ist das ein neuer Ton? Und wie fändet ihr das? Könnt ihr auch mal sagen.
Also ich glaube, dass Friedrich Merz, der ist gar nicht so ein Kontrollfreak. Also das hat man als Oppositionsführer auch immer schon mal gemerkt, dass er da wirklich auch raushaut und Kontrolle verliert auch. Und das wurde ihm übrigens von seinen Kritikern tatsächlich auch vorgeworfen, ne? Dass er dann einfach nicht an sich halten kann. Also jetzt negative, aggressive Emotionen, die er eben hat. Ich glaube, er ist schon eher ein emotionaler Mensch eigentlich. Und ich stimme Martin zu. Wir haben auch im Vorfeld immer gesagt, er muss seine Emotionen tatsächlich eher kontrollieren. Wenn es jetzt darum geht, dass er sowas Mitfühlendes entwickelt, dass er auch mal zeigt, dass er eine weiche Seite hat, dann finde ich das total positiv. Da stimme ich dir zu.
Ich glaube, dass Politik ja insgesamt auch durch die sozialen Medien emotionaler geworden ist. Wir hatten so eine Phase, so in den 2010er Jahren, fand ich, wo wir so eine sehr starke grüne Moralisierung von Politik hatten, wo ja auch immer eingefordert wurde, da auch irgendwie menschlich zu reagieren, Stichwort Flüchtlingskrise und so weiter. Wir haben jetzt im Grunde genommen so eine populistische Wutsteuerung, die Politik ja auch in irgendeiner Weise natürlich beeinflusst. Also dass Leute eben auch enorme Anziehungskraft haben, Typ Trump, andere Populisten, die ja auch im Grunde genommen sehr emotional mindestens sich geben und versuchen, Emotionen aufzunehmen. Und insofern habe ich so gewisse Zweifel, ob das wirklich so gut ist, wenn eine Emotionalisierung von Politik sich immer stärker durchsetzt. Man kann einerseits sagen, das ist ja sehr menschlich. Auf der anderen Seite erwarte ich ja schon von Politik, dass sie Probleme rational löst. Und ich glaube, dass viele oder alle Politiker auch immer in diesem Spannungsfeld sind. Also, dass sie einerseits den klaren, rationalen, verstandesorientierten Macher geben müssen, sollen, das wird ja erwartet, und gleichzeitig irgendwie so eine Nahbarkeit ausstrahlen sollen. Und wo das Spannungsfeld so gar nicht funktioniert hat, finde ich, war bei Olaf Scholz, also der ja nun wirklich die Verkörperung von Aktendeckel war, aber dem man nie bestritten hätte, dass er kommt, also ich zumindest, dass er in den Themen voll drin ist, voll kompetent ist. Unabhängig davon, ob man jetzt die Politik gut oder schlecht fand, aber man hätte ihm nicht unterstellt, dass er keine Ahnung hat. Der hatte natürlich Ahnung, aber war völlig emotionsfrei im Grunde genommen. Und man hätte ja vielleicht auch erwarten können, dass das als Gegenmodell zu so Populisten, die letztendlich nur oder sehr stark über Emotionen arbeiten, dass es funktioniert, aber es hat ja ganz offensichtlich überhaupt nicht funktioniert. Und von daher sehe ich da ein Spannungsfeld. Ich würde kein klares Ja oder Nein sagen, ist das gut oder schlecht, aber ich glaube, dass dieses Thema Emotionen, auch negative Emotionen, alle sind sauer in diesem Land über alles Mögliche, das muss man auch irgendwie aufnehmen, dass das auf jeden Fall prägender ist als eine Politik vielleicht vor 20, 30 Jahren.
Es gibt vielleicht noch einen Aspekt, wenn man es jetzt vom Bundestag her denkt. Also Friedrich Merz hat vor einigen Wochen ja gesagt, und das hatte er nicht in seiner Fraktion in der CDU-CSU abgestimmt, dass die Waffenlieferungen nach Israel beschränkt werden, dass wir also weniger Waffen nach Israel liefern sollen. Das hat für ganz, ganz großen Unmut innerhalb der Fraktion gesorgt. Da waren viele wirklich wie vom Donner gerührt und haben gesagt, also das ist für uns, das geht ans Herz, das ist die DNA der Union, dass wir hinter Israel stehen, und jetzt haut der Kanzler, unser Kanzler, plötzlich sowas raus. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass diese Tränen da jetzt in München in der Synagoge auch ein bisschen so etwas wie Balsam auf die Seele der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag waren, dass sie ihrem Kanzler jetzt also abnehmen, okay, ja, er hat das so entschieden, das finden viele von uns auch nicht gut, aber er steht eben schon auch an der Seite der Jüdinnen und Juden.
Ein Gedanke, den ich auch sofort hatte, war, das kann er nur machen, weil er ein Mann ist. Also hätten wir wieder eine Frau als Bundeskanzlerin und hätte die angefangen, da so zu weinen, so ehrlich zu weinen, ich glaube, das wäre nicht so gut angekommen, oder? Kerstin, was meinst du?
Also wir hatten ja eine Kanzlerin, die diesen Zitteranfall immer mal hatte. Vielleicht erinnern sich die einen oder anderen. Und also Emotionen bei Frauen, da stimme ich dir zu, sind schon tatsächlich kritischer. Ne? Also bei einem Mann sagt man, oh wie toll, jetzt zeigt er mal Emotionen, das finde ich ja total nahbar und sympathisch. Und bei einer Frau kommt vielleicht eher das, was Martin sagt, ja hallo, die soll jetzt mal hier entscheiden und nicht vor sich hin weinen. Also ich stimme dir zu, das wird kritischer beäugt. Ich glaube, es zeigt halt schon auch, es sind halt Menschen, und das würde ich positiv, egal ob Mann oder Frau, bewerten, dass da Menschen sind, die eben auch ihre Erfahrungen, ihre Prägungen haben und das auch in ihre Politik einfließen lassen wollen und auch sollen.
Ich würde sagen, klar, Geschlechterbilder spielen da immer mit rein. Also es gibt das klassische Bild des rationalen Mannes, der sozusagen da immer durchmarschiert, und die Frau eben das emotionalere Wesen. Das ist ja sehr traditionell von der Herangehensweise. Ich glaube aber, dass es natürlich, wie alles sich aufgeweicht hat, auch da nicht mehr so ganz trennscharf ist. Also wir haben natürlich, wenn du sagst, Männern wird das dann sofort verziehen, die Tränen. Ich glaube nach wie vor nicht, dass ein Mann, der nun ständig weinen würde, ein Politiker, dass der weit kommen würde. Und andererseits hatten wir Angela Merkel, die ja zum Beispiel in dieser Szene 2015, da gab es ein Mädchen aus einer Flüchtlingsfamilie, das dann in Tränen ausgebrochen ist, und sie wirkte in ihrer Reaktion eher ja, für viele zu emotionslos, fast, hölzern ist das falsche Wort.
Unbeholfen
fast. Unbeholfen, ja. Genau, unbeholfen. Und das haben ja auch viele vorgeworfen, dass das, also wie kann man dann so wenig Emotionen zeigen als Frau? Also ich stimme zu, dass wird anders bewertet, unterschiedlich bewertet, aber da sind die Grenzen teilweise auch so ein bisschen fließend, würde ich meinen.
Der Unterschied ist vielleicht auch, Angela Merkel und Olaf Scholz hatten keine Kinder, sondern keine Familienmenschen. Mhm. Und Friedrich Merz ist ein ausgesprochener Familienmensch. Also der hat Kinder, der hat Enkelkinder und das ist ihm auch sehr wichtig. Vielleicht prägt das eben halt auch ihn als Kanzler.
Dann kommen wir doch jetzt mal zu einer Frau, die aber nicht so Emotionen zeigt. Wir haben den Roboter hier zu Anfang angesprochen. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche hatte zuletzt keine guten Reaktionen auf Interviews, die sie in der vergangenen Woche gegeben hat. Da ging es um ihre Kurskorrektur bei der Energiewende.
Die Energiekosten in Deutschland sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Die Energiekosten und Stromkosten sind so hoch, dass wir Industrie verlieren. Die Energiekosten belasten öffentliche Haushalte, belasten private Haushalte und Unternehmen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien kann effizienter erfolgen als bislang. Und dieses Effizienzmachen des Ausbaupfades, das haben wir uns vorgenommen.
Das ist ein Ausschnitt aus einem Interview. Und ich sage euch ehrlich, ich habe KI gehört, die mit mehr Leben gefüllt war. Ist das so Reiches Stil oder ist sie aufgeregt? Was ist das?
Also es ist ihr Stil, absolut. Also so redet sie tatsächlich, zumindest eben öffentlich redet sie so. Aber selbst in den wenigen Situationen, wo man sie mal abseits von Kameras und Mikros erlebt, ist sie schon jetzt niemand, der so redet wie du und ich. Also es ist schon ein sehr kontrollierter Mensch, ein sehr distanzierter Mensch. Insofern überrascht mich dieser O-Ton eher wenig.
Ich würde auch das sagen, dass sie vor allem kontrolliert ist. Sie ist ja jetzt ja auch schon seit 4,5 Monaten im Amt und man hat sie auch als Journalist nicht so wahnsinnig oft erlebt. Wir hatten ja vorher Robert Habeck, der sehr darauf erpicht war. Übrigens auch mit so einer dosierten Nahbarkeit, also durchaus auch emotional, Leute für sich einzunehmen, Journalisten für sich zu gewinnen. Und bei ihr hat man eher den Eindruck, dass sie Journalisten dann eher aus dem Weg gehen will, dass sie auch viele Interviewanfragen, das halt ohne Erfolg bleibt. Wir hatten die Sommerreise mit Frau Reiche, da waren Journalisten dann auch dabei. Wir haben die beide auch begleitet, Kerstin und ich. Und da ist es normalerweise Usus, wenn man jetzt als Minister, Ministerin, Journalistentross dabei hat, dann gibt es ja so einen Reisebus, dass da man mal morgens einsteigt und sagt, guten Tag, wie schön, dass Sie dabei sind, die 2 Tage und wir freuen uns und so weiter und so fort.
Und was hat sie gemacht?
Sie hat gar nichts gemacht. Sie hat sozusagen, sie ist nie eingestiegen.
Wir haben sie überhaupt nicht gesehen.
Sie hat sozusagen ab und zu Statements abgegeben. Es gab am Abend noch so einen Hintergrund. Und mein Fazit dieser Reise war, es sollte ja so eine erste Charme-Offensive sein. Und es war halt letztendlich mit sehr, sehr wenig Charme. Und das war dadurch dann auch für meine Begriffe kommunikativ dann nicht sehr gelungen und es gab eine Reihe von Artikeln und auch Beiträgen. Ich erinnere mich an einen Beitrag im ZDF, wo man sagen muss, die waren jetzt wirklich beinahe schon vernichtend. Also auch die Beschreibung dieses Typus, der eben fast wie so ein Panzer durch die Gegend läuft. Und ich glaube, das ist bei ihr wahrscheinlich einerseits der Biografie geschuldet. Katharina Reiche ist ja im Osten geboren in Luckenwalde, war dann erst in der Politik in der CDU, hat dann aber in Westdeutschland in der Energiewirtschaft auch Karriere gemacht und ist dann wieder in die Politik zurückgekehrt. Das ist schon mal eine sehr ungewöhnliche und auch Erfolgsgeschichte, das kann man ja nicht anders sagen. Wir kennen sehr viele Westdeutsche, die im Osten irgendwie Karriere gemacht haben, aber wenig Ostdeutsche, die im Westen Karriere gemacht haben, noch dazu als Frau. Und insofern, glaube ich, ist sie gehärtet. Ich glaube, sie ist auch bemüht, sich zu schützen, weil sie für viele, und das weiß sie auch, einfach eine Angriffsfläche bietet durch diesen Wechsel von Politik zu Wirtschaft, wieder zurück zur Politik. Und gerade so in dieser Klimaschutz-Öko-grünen Szene ist das einfach ein Trigger, dass man ihr immer wieder vorwirft. Also das ist ja eigentlich eine Lobbyistin und ich glaube, sie ist da entsprechend vorsichtig und mit Journalisten dann auch wirklich stark auf Distanz.
Also ich glaube auch, sie ist wirklich ein totaler Kontrollfreak und sie hat sich da echt hart das alles erkämpft, wo sie da jetzt auch gelandet ist. Also ich meine, immerhin ist sie Wirtschaftsministerin der Bundesrepublik Deutschland geworden. Chapeau. Mhm. Aber ich weiß, sie steht total früh auf, um eben ihr Pensum zu schaffen. Die hat das alles komplett im Griff. Ihr ganzes Outfit zeigt das ja auch, wie perfekt sie ist.
Genau. Perfektion. Genau.
Perfektion. Ich muss aber schon auch sagen, es gab zum Beispiel bei dieser Sommerreise, von der Martin gerade erzählt hat, auch die Situation, dass wir vorher als mitreisende Journalistinnen und Journalisten so eine Mail bekommen haben, weil wir eben durch die Unternehmen gelaufen sind, weil wir durch Fabrikhallen gelaufen sind, dass wir so festes, geschlossenes Schuhwerk alle anhaben sollten. Ja. Ja? Und alle haben sich dran gehalten, obwohl es Sommer war, keiner kam da irgendwie in Sandalen an, sondern eben ordentliche Schuhe, mit denen man durch eine Fabrikhalle laufen kann. Und rate, wer eben dann tatsächlich mit Pumps da ankam. Wirklich? Ja, wirklich. Und das ist halt irgendwie sowas, es kommt jetzt auch nicht so gut an, ne? Also passte perfekt zum Outfit, was sie anhatte.
Wichtig auch, muss
auch,
man sagen, ja.
Aber das sind halt so schon so Dinge, die auffallen, und dass sie, glaube ich, wirklich Probleme damit hat, vielleicht auch mal auf Menschen zuzugehen oder Menschen zu vertrauen. Das ist jetzt eine Charaktereigenschaft, das ändert aber an ihrer Kompetenz.
Genau.
Also wir haben sie schon auch als sehr kompetent in den Fachfragen erlebt, aber sie ist eben nicht jemand, dem vielleicht alle Herzen zufliegen.
Wenig Herzen, würde ich glauben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es auch schwierig ist, für sie zu arbeiten. Aber in der Tat, was man ihr nicht abstreiten kann, ist die Fachkompetenz. Und welche Schlüsse sie daraus zieht dann in Sachen Energiepolitik, das wiederum ist eine Bewertungsfrage. Mhm. Also ich glaube, es gibt keinen, der hingehen würde und sagen würde, die hat keine Ahnung. Das kann man ihr nicht unterstellen. Das ist auch ein gewisser Unterschied, muss man ehrlicherweise sagen, zu Robert Habeck, ihrem Vorgänger. Robert Habeck kam ja nicht aus irgendwelchen Wirtschaftszusammenhängen, auch nicht aus energiepolitischen Zusammenhängen. Der war von Hause aus halt Buchautor. Und das haben viele auch immer so ein bisschen gemerkt, dass er so nicht so ganz, vielleicht so ganz sattelfest bei manchen Themen ist, eher so angelesen. Das kann man ihr mit Sicherheit nicht unterstellen. Aber sie hat eben auch eine Agenda, ganz klar. Sie hat ganz klare Vorstellungen, wo Energiepolitik hingehen soll. Dafür wurde ja dieser Monitoring-Bericht, wo jetzt auch das, ja, dieses, der O-Ton her war, erstellt auf ihren Auftrag hin. Und das ist sozusagen für sie ein Kernthema, dass sie die Energiewende anders gestalten möchte.
Lasst uns mal darüber sprechen, über Sie als Wirtschaftsministerin. Was heißt denn Kurskorrektur bei der Energiewende? Das klingt erstmal ein bisschen kompliziert. Was bedeutet das?
Also dieser Monitoring-Bericht soll so eine Art Grundlage sein, um zu schauen, an welchen Stellen steuern wir um. Und der Monitoring-Bericht war durch zwei Institute eine Bestandsaufnahme der Energiewende. Wo stehen wir jetzt im Jahr 2025 und wie könnte es weitergehen? Und da waren eigentlich drei Kernaussagen für meine Begriffe dieses Monitoring-Berichtes. Die erste war, dass die Energiewende derzeit so einigermaßen on track ist, wie wir es gesagt haben. Dass zum Zweiten aber auch es noch einiger Anstrengungen bedarf auf dem Weg hin zur Klimaneutralität 2045. Das ist ja das erklärte deutsche Ziel. Und die dritte Kernaussage dabei war, wir haben die Kosten etwas aus dem Auge verloren. Das heißt, dass eben beim Einsatz von Mitteln, dieser vielen Milliarden, die für die Energiewende mobilisiert werden, das halt nicht so wahnsinnig effizient ist, dass man also eigentlich bessere Ergebnisse rausholen kann beim Einsatz möglicherweise der gleichen Mittel oder vielleicht sogar, das ist dann die politische Diskussion, kann man da was kürzen. Und Frau Reicher hat daraus eben ihre Schlüsse gezogen. Und aus ihrer Sicht ist es eben ganz wichtig, auch aufgrund der hohen Strompreise in Deutschland, vor allem dieses Preisthema in den Mittelpunkt zu stellen. Also wenn man so eine Abstufung machen würde, es gibt so dieses Dreieck der Energiewende, also Kosten, Versorgungssicherheit und Klimaschutz, wäre das ganz klar ihre Reihenfolge. Während bei ihrem Vorgänger Robert Habeck das andersrum gewesen wäre, der hätte auf jeden Fall den Klimaschutz nach vorne gestellt und die Kosten weiter hinten angestellt, weil es ihm einfach wichtig war, dass einfach möglichst schnell auch im Zweifelsfall für viel Geld oder vielleicht auch sogar dann kostet es, was es wolle, so ein bisschen, die Energiewende hin zur Klimaneutralität vorangetrieben wird. Und Reiche dreht das Ganze halt ein bisschen um jetzt.
Stichwort Solarkraftwerke, also Reiche will Änderung für neue Anlagen, damit Kosten sparen. Ist es das aus für private Anlagen auf dem Dach?
Das ist ja ein gutes Beispiel, glaube ich, für das Denken von Frau Reiche. Es gibt, glaube ich, wenige Leute, die bestreiten würden, dass sich für die meisten Solardachanlagen inzwischen rechnen. Es gibt dafür nach wie vor eine Förderung über das Erneuerbare Energiengesetz. Das ist ja diese feste Einspeisevergütung, im Grunde eine Subventionierung, auch für die Leute, die sich ein Solardach installieren lassen, also die Solarpanels. Und wenige bestreiten, dass sie das eigentlich auch so rechnet. Kommt immer auf die Region an, wo man ist, wie viel die Sonne scheint und so weiter und so fort. Sie schließt jetzt daraus, okay, wenn sich das rechnet, können wir die Förderung streichen, weil da gibt es ja keinen Grund mehr, die zu fördern. Andere würden jetzt sagen, selbst wenn sich's rechnet, wird der Solardachausbau wahrscheinlich einen Knick erleben, weil es lohnt sich halt nicht mehr ganz so stark wie vorher, weil die Subventionen wegfallen. Und das ist halt nur eine Glaubensfrage. Wo steht man da? Was will man? Will man sagen, okay, wir müssen mal sehen, dass es hier alles ein bisschen günstiger geht, die Energiewende. Und die Energiewende ist wahnsinnig teuer. Also diese Aussage, Wind und Strom stellen keine Rechnung, das ist halt viel zu schlicht, um wahr zu sein. Die Energiewende ist eine Investition, die wahrscheinlich in den Billionenbereich reingehen wird. Und da sind die einen, die sagen, wir müssen auf die Kosten achten. Und die anderen sagen, ja, auch wenn es was kostet, wir bleiben bei diesem Kurs. Und das ist im Grunde genommen der Kern der Diskussion.
Also es ist schon jetzt tatsächlich ein Politikwechsel, ganz klar. Ne? Also Klimawende ist nicht mehr so wichtig, sondern wir müssen jetzt gucken, dass die Stromkosten runtergehen. Wir müssen schauen, dass die Wirtschaft läuft. Und deswegen werden wir anders. Und das macht sie halt jetzt. Also der Kernpunkt ist eigentlich, dass Frau Reicher sagt, wir brauchen gar nicht mehr so viel Strom. Also 750 Terawattstunden war mal die Prognose. Und jetzt sagt Frau Reicher, wir brauchen ja gar nicht mehr so viel Strom in Zukunft. Und deswegen brauchen wir auch nicht so viel erneuerbare Energien, die uns Strom liefern. Das ist einerseits in sich logisch, andererseits will diese Regierung ja, dass die Wirtschaft wieder boomt. Mhm. Und das ist irgendwie so ein Knick, dem ich auch nicht folgen kann. Ja. Also wenn ich einerseits sage, die Wirtschaft läuft wieder an, ja, dann braucht die Wirtschaft auch mehr Strom. Und dann funktioniert das eben gar nicht. Also sie hat da jetzt so eine Prämisse entwickelt und da habe ich ganz, ganz viele Fragezeichen. Und wenn man dann den Leuten, Martin hat es ja gerade erklärt, sagt, also so Sachen wie Ausbau von Solarpaneln, das bezuschussen wir jetzt nicht mehr, das subventionieren wir jetzt nicht mehr, dann ist das natürlich auch eine politische Aussage. Das ist uns eben nicht mehr so wichtig. Und das ist eben tatsächlich dieser Politikwechsel in der Energiepolitik, den Frau Reiche gerade durchzieht.
Weil sich das ein bisschen anhört, als würde sie sich von Klimazielen total verabschieden. Das würde ich jetzt bestreiten. Beim Thema Entwicklung der Prognose Stromverbrauch muss man einfach dazu sagen, der Verbrauch hat sich in den letzten Jahren nicht so nach oben entwickelt, wie das erwartet wurde. Und,
aber das nur, weil wir mit der Klima, also wir sind ja mit dem Ausbau der Klimaziele einfach noch nicht so weit. Deswegen.
Nee, das stimmt ja nicht. Wir sind einfach sozusagen aufgrund wirtschaftlicher Schwäche war das so. Wir sind beim Thema Elektroautos, Wärmepumpen und so weiter. Das
nicht
folgt nicht
Plan.
Dem Prognose. Das ist ja richtig, aber das Problem ist ja, das kann man ja auch nicht total steuern, indem man das verordnet, sondern Frau Reiche verweist schlichtweg darauf, dass wir mutmaßlich im Jahre 2030 einen geringeren Stromverbrauch haben werden als heute. Und da hängt halt ganz stark dran, der Netzausbau, der notwendig ist für die Energiewende, der ist enorm teuer. Also der Bau von Stromtrassen, Stromleitungen und dann den Verteilnetzen, der wird wahrscheinlich so rund eine halbe Billion Euro kosten bis 2045. Das ist so derzeit, sind das so die Schätzungen. Und je mehr Erneuerbare man an den Start bringt, also Solarpanels, das ist ja alles dezentral. Früher hatten wir einzelne Großkraftwerke, die anzubinden war viel kostengünstiger als heutzutage, dass wir im Norden ganz viele Windräder haben oder Solarpanels im Süden und das alles miteinander zu vernetzen kostet wahnsinnig viel Geld. Und wenn man sagt, okay, wahrscheinlich wird sich der Strombedarf nicht so entwickeln, wie wir das bislang angenommen haben, kann man eben auch beim Netzausbau gewisse Abstriche machen. Und das ist einfach ein praktisch rationales Kostenargument. Da kann man jetzt gegen sagen, wir müssen aber schneller werden, müssen schneller werden. Aber wenn sich das halt nicht von alleine schneller entwickelt, kann man eben schon die Frage stellen, muss das denn wirklich dann so sein, wie man es bisher geplant hat? Oder kann man da an der einen oder anderen Stelle sagen, da brauchen wir auch ein bisschen weniger? Aber wie gesagt, das ist die politische Diskussion. Sie hat sie aufgemacht. Was ich interessant finde, ist, dass eben jetzt auch aus vielen Verbänden, auch Umweltgruppen, natürlich jetzt mehr über Kosteneffizienz auch diskutiert wird. Wenn früher das eher so eine Diskussion war, wir müssen jetzt die Energiewende und Klima und Fridays for Future und so weiter, wo das ja eher emotional war, dass man man jetzt einfach genauer hinschaut, was kostet das denn, wo kann man möglicherweise auch Veränderungen vornehmen, ist ja mindestens das Anstoßen einer Debatte. Und was dann am Ende daraus wird, auch mit dem Koalitionspartner SPD, das muss man sowieso erstmal abwarten.
Du hast gerade Fridays for Future angesprochen. Luisa Neubauer von Fridays for Future wirft eher sogar Sabotage vor. Ist das dann so ein bisschen nicht die Rolle rückwärts irgendwie, was dann jetzt hier gerade passiert?
Also es gab ja mal die sogenannte Altmaier-Delle bei der Energiewende. Da ging es um die Solarindustrie, mhm, ne? Dass also unter dem auch CDU-Mann Altmaier, der auch das Wirtschaftsministerium mal innehatte, dass es da eine Delle gab. Also man merkt schon auch immer, dass die politischen Entscheidungen wirken sich eben auch darauf aus, wie viele Solaranlagen, wie viele Windkraftanlagen werden in unserem Land gebaut. Und bei den Windkraftanlagen, sowohl auf Land als auch offshore, werden wir die Ziele für 2030 aller Voraussicht nach nicht erreichen. Also man könnte sagen, kommt nach der Altmaier-Delle jetzt die reiche Delle. Und mein Gefühl ist schon, die wird kommen, weil sie politisch gewollt ist, weil sich diese Regierung, das spricht sie zwar immer nicht so aus, aber eben sagt, die pragmatischen Ziele, dass die Stromkosten, dass die Energiekosten runtergehen, das ist uns wichtiger als die Klimaziele.
Was sie ja aussagt, neue Gaskraftwerke sollen gebaut werden. Warum? Also die Abhängigkeit von Gas sollte doch eigentlich aufhören.
Na, das ist ja so, dass wir ja immer mehr in Richtung Erneuerbare gehen. Wir haben ja jetzt einen erneuerbaren Anteil von rund 60% bei der Stromerzeugung. Aber die Erneuerbaren haben ja nun mal als Problem, wenn man so will, dass sie einfach sehr schwankenden Strom produzieren. Also je nach Sonneneinstrahlung, je nach Wind haben wir mal viel Strom, haben wir mal wenig Strom. Deshalb braucht es steuerbare Leistung, die praktisch dann einspringt, wenn man jetzt ganz wenig Strom hat. Und das ist ja auch nicht so richtig planbar. Deshalb braucht man Kraftwerke, die steuerbar sind. Das sind im Wesentlichen fossile Kraftwerke. Deutschland hat sich entschieden, ja aus der Atomkraft komplett auszusteigen, was so eine Art Grundlast gebracht hätte. Deutschland ist dabei, aus den Kohlekraftwerken auszusteigen. Und die sollen jetzt ersetzt werden, dann mindestens teilweise durch Gaskraftwerke. Man muss dazu sagen, dass auch Robert Habeck von den Grünen auf Gaskraftwerke, auf den Neubau von Gaskraftwerken setzen wollte. Da gibt es gewisse Unterschiede, wie stark die Vorschriften sein sollten in Richtung Fähigkeit, grünen Wasserstoff einzusetzen in diesen Kraftwerken. Aber selbst Umweltverbände wie die Deutsche Umwelthilfe würden, die ja nun wirklich, glaube ich, relativ strikt und fast radikal sind in ihrer Herangehensweise an Klimapolitik, selbst die sagen, also ganz ohne den Bau von Gaskraftwerken, die dann aber wasserstofffähig sein sollen, wird man nicht auskommen bei der Energiewende. Und insofern ist das eher eine Debatte, wie viele Kapazitäten sollen wir bauen. Da ist Reiche sicherlich höher angesiedelt als andere. Aber grundsätzlich würde derzeit niemand in Frage stellen, dass es in irgendeiner Weise neue Gaskraftwerke brauchen wird, weil wir eben ein Energiesystem uns jetzt derzeit schaffen, durch den Umstieg auf die Erneuerbaren, das eben letztendlich schwer kalkulierbar ist.
Lasst uns doch noch mal darüber sprechen, wie Reiche letzte Woche ihre Energiepolitik kommuniziert hat.
Na, immerhin, sie hat mal Interviews gegeben. Ja. Also da waren ja quasi schon viele Leute froh, weil bis jetzt sagt sie einem quasi immer ab. Immer ist jetzt etwas übertrieben, aber es ist wirklich schwer, mal ein Interview mit ihr zu machen. Und sie hat den Kollegen von Welt und auch den Kollegen vom ZDF und auch uns ein Interview gegeben. Und ja, da kann man sagen, das ist halt ein bisschen verspätet. Ne? Also man kann, finde ich, eine Wirtschaftspolitik, Wirtschaft ist in Deutschland so ein wichtiges Thema. Es umfasst unser ganz persönliches Leben von uns allen. Wie sind die Energiepreise? Und da muss eben die amtierende Wirtschaftsministerin sich auch mal der Öffentlichkeit stellen. Das war überfällig, würde ich denken.
Auf der anderen Seite war es so, dieser Monitoringbericht wurde ja schon lange erwartet. Der lag ja auch schon lange in der Schublade. Und letztendlich wurde dann diese Pressekonferenz mit einer Vorwarnzeit von 2 Stunden einberufen. Das war am Montagmorgen, bekam ich dann um 8.15 Uhr, glaube ich, eine SMS. Um 10.30 Uhr ist jetzt die Pressekonferenz. Es wurde nicht mal der Monitoringbericht vorab verschickt, dass man überhaupt mal reingucken kann, um sich da so ein Bild zu verschaffen. Und am Ende des Tages war das sozusagen ein Beispiel dafür, wie man möglicherweise ein aus Ihrer Sicht wichtiges Thema, das auch natürlich sehr, sehr, sehr kompliziert ist. So eine Energiepolitik hat wahnsinnig, das ist wirklich was für Nerds im Grunde genommen, wenn man da in die Details reingeht. Und das dann so zu machen, haben jetzt viele als unglücklich empfunden, um es vorsichtig auszudrücken. Und das zeigt auch so ein bisschen, da würde ich auch gar nicht der Pressestelle da die Schuld geben im Bundeswirtschaftsministerium, aber dass dann möglicherweise bei der Kommunikation insgesamt, also wie stellt sich das Ministerium da auf, da möglicherweise Verbesserungen möglich sind. Und ich kann mir es auch schwer vorstellen, eine Wirtschaftsministerin, die in diesem Minenfeld Klimaschutz und Energiepolitik, und das ist es ja, wir haben sehr viele Beobachter, die auch sehr tief drin sind, wir haben sehr viele Umweltgruppen, wir haben Wissenschaftler, wir haben eine interessierte Medienöffentlichkeit, wie man da sozusagen mit so einer Medienstrategie, die eher auf Abwehr gerichtet ist, wie man da Erfolg haben will, da habe ich so gewisse Zweifel. Also ich glaube, wenn sie da diesen Kurs fortsetzen will, muss sie auch einen Weg finden, um letztendlich das so ein bisschen so zu kommunizieren, dass man dann im Zweifelsfall auch eher auf offene Ohren stößt.
Lasst uns jetzt nochmal zum Schluss auf den Anfang blicken. Roboter oder Gefühlsmensch? Was ist erfolgsversprechender in der Politik? Also streng und trocken wie Reiche oder emotional wie Friedrich Merz? Martin.
Also ich würde ja sagen, die Welt ist ja oft zum Weinen tatsächlich, aber ich finde, dass Politikertränen auch keine Lösung sind.
Kerstin?
Ich glaube, dass Politik so komplex und so vielschichtig ist und so schwer verständlich für ganz viele Menschen, dass es auch gut tut, wenn einer mal ganz schlicht und einfach emotional reagiert.
Ich bin bei Kerstin. Vielen Dank, dass ihr da wart, Martin und Kerstin. Dankeschön.
Bitteschön.
Bis dann.
Das war's vom Berlin Code. Wenn ihr jetzt gar nicht genug bekommt vom Podcast hören, dann möchte ich euch den Weltspiegel-Podcast empfehlen. Da sprechen ARD-Korrespondenten, die ja nicht nur wie Kerstin und Martin im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin arbeiten, sondern ja in der ganzen Welt. Und sie erzählen, was sie erleben, ordnen ein, was in der Welt so passiert. Von Donald Trump bis hin zum neuen französischen Premier. Ein Thema, einmal die Woche. Aus mehreren Perspektiven. Viel Spaß und danke, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Sally Kaya. Nächste Woche ist Linda Zervakis wieder für euch da.